Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Das Wort Gottes für diese Predigt steht geschrieben beim Evangelisten Johannes im 20. Kapitel. Maria aber stand draußen vor dem Grab und weinte. Als sie nun weinte, beugte sie sich in das Grab hinein und sieht zwei Engel in weißen Gewändern sitzen, einen zu Häupten und den anderen zu den Füßen, wo der Leichnam Jesu gelegen hatte. Und die sprachen zu ihr: Frau, was weinst du? Sie spricht zu ihnen: Sie haben meinen Herrn weggenommen, und ich weiß nicht, wo sie ihn hingelegt haben. Und als sie das sagte, wandte sie sich um und sieht Jesus stehen und weiß nicht, dass es Jesus ist. Spricht Jesus zu ihr: Frau, was weinst du? Wen suchst du? Sie meint, es sei der Gärtner, und spricht zu ihm: Herr, hast du ihn weggetragen, so sage mir, wo hast du ihn hingelegt? Dann will ich ihn holen. Spricht Jesus zu ihr: Maria. Da wandte sie sich um und spricht zu ihm auf Hebräisch: Rabuni, das heißt Meister. Spricht Jesus zu ihr: Rühre mich nicht an, denn ich bin noch nicht aufgefahren zum Vater. Geh aber hin zu meinen Brüdern und sage ihnen: Ich fahre auf zu meinem Vater und eurem Vater, zu meinem Gott und eurem Gott. Maria Magdalena geht und verkündigt den Jüngern: Ich habe den Herrn gesehen und was er zu ihr gesagt hat. Am Abend aber dieses ersten Tages der Woche, da die Jünger versammelt und die Türen verschlossen waren aus Furcht vor den Juden, kam Jesus und trat mitten unter sie und spricht zu ihnen: Friede sei mit euch. Und als er das gesagt hatte, zeigt er ihnen die Hände und seine Seite. Da wurden die Jünger froh, dass sie den Herrn sahen. Da sprach Jesus abermals zu ihnen: Friede sei mit euch. Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Und als er das gesagt hatte, blies er sie an und spricht zu ihnen: Nehmt hin den Heiligen Geist, welchen ihr die Sünden erlasst, denen sind sie erlassen, welchen ihr sie behaltet, denen sind sie behalten. Lasst uns beten. Herr Jesus Christus, wir danken dir für das frohmachende Evangelium, durch das du uns deine Auferstehung verkündigen lässt. Wir bitten dich, öffne du unsere Herzen durch dein Wort und gib, dass wir mit Maria alle Traurigkeit überwinden und einstimmen in die große Osterfreude. Amen. Der Herr ist auferstanden.
Er ist wahrhaftig auferstanden.
Glaubt ihr das auch? Glaubt ihr das auch? Ja, aber wie lange dauert das? Wie lange braucht es, bis dieser Auferstehungsglaube, bis diese Auferstehungsfreude im Herzen ankommt? Manchmal ist ja die Leitung tatsächlich etwas länger, wie zum Beispiel bei den Emmaus-Jüngern. Die brauchen ganz sprichwörtlich einen längeren Anlauf zur Osterfreude. Da kann man dann herzlich drüber lachen, denn man weiß ja schon Bescheid. Man kann drüber lachen, wie sie dann so traurig mit ihrem totgeglaubten Heiland durch die Lande ziehen. Es ist tatsächlich eine ziemlich lange Reise. Die Ostergeschichten in der Bibel sind zunächst geradezu Geschichten des Unglaubens. Lukas 24, Vers 11, als die Frauen den Jüngern von der Auferstehung berichten, erschienen ihnen diese Worte, als wäre es Geschwätz, und sie glaubten ihnen nicht. Oder die Emmaus-Jünger, von denen wir gerade gehört haben, die erst einen ganzen Gottesdienst mit Predigt und Abendmahl feiern müssen, bis sie verstehen, was passiert ist. Und dann im gleichen Kapitel alle anderen Jünger, die meinen erst, sie sehen einen Geist, als Jesus mitten unter sie tritt. Und sehr schön zusammengefasst ist es dann Markus 16. Zuletzt, als die Elf zu Tisch saßen, offenbarte er sich ihnen und schalt ihren Unglauben und ihres Herzens Härte, dass sie nicht geglaubt hatten denen, die ihn gesehen hatten als Auferstandenen. Heute haben wir von Maria gehört. Sie weint und weint und weint und nimmt dabei gar nicht wahr, dass Jesus, den sie sucht, längst hinter ihr steht. Sie hält ihn erst für den Gärtner und unterstellt ihm auch noch, dass er den Leichnam Jesu gestohlen hat. Maria ist immer noch tränenüberströmt und wir können uns schon das heimliche Lachen nicht verkneifen. Bis Jesus sie endlich anspricht: Maria. Wisst ihr, warum es der Glaube an die Auferstehung Jesu so schwer hat? Weil die Frage nach der Auferstehung Jesu tatsächlich der Knackpunkt ist, von dem alles andere abhängt. Mit der Auferstehung Jesu wird alles in dieser Welt anders, übrigens auch in der Kirche. Alles, was unser Heil betrifft, hängt letztlich an der Auferstehung. Denkt nur noch einmal an die Emmaus-Jünger, die tief traurig bekennen: Wir dachten, er wäre der, der Israel erlösen würde. Aber auch alles, was in der Kirche wichtig ist, hängt an der Auferstehung. Man mag es ja kaum glauben, aber der Auferstandene setzt als erstes, als er zu seinen Jüngern kommt, die Beichte ein. Direkt am heiligen Osterfest, gleich am ersten Tag. Obwohl Jesus die Vergebung der Sünden am Karfreitag erworben hat, ist die Beichte Teil des Osterfestes. Also eine unbändig fröhliche Geschichte. Und dann, wir haben es gestern in der Osternacht im Evangelium gehört, der Auferstandene setzt die Taufe ein. Und schließlich, der Auferstandene setzt die Predigt ein. In zwei Evangelien wird uns das gleich für den ersten Tag auch am Osterfest berichtet. Bei Markus: Geht hin in alle Welt und predigt das Evangelium aller Kreatur. Und bei Lukas: Denn so steht es geschrieben, dass gepredigt wird in seinem Namen Buße zur Vergebung der Sünden unter allen Völkern. Das ist Ostern, Buße und Vergebung der Sünde. Ja, und gleichzeitig mit Taufe und Predigt setzt der Auferstandene die Mission ein. Diese Botschaft, die muss überall hinlaufen. Alle Welt soll erfahren, dass er auferstanden ist und lebt und regiert. Und schließlich beruft der Auferstandene Menschen in das Hirtenamt. Er spricht zu Petrus: Weide meine Lämmer. Das alles wäre ohne die Auferstehung hinfällig. Und entsprechend deutlich wird der Apostel Paulus und pocht geradezu auf die Auferstehung, wie wir dann im 1. Korintherbrief weiterlesen im 15. Kapitel. Ist aber Christus nicht auferweckt worden, so ist unsere Predigt vergeblich. So ist auch euer Glaube vergeblich. Also keine Predigt und damit auch kein Glaube ohne die Auferstehung. Dann weiter: Ist Christus aber nicht auferstanden, so ist euer Glaube nichtig. So seid ihr noch in euren Sünden. Also auch keine Beichte, keine Vergebung der Sünden ohne Auferstehung. Und das lässt sich dann ausweiten auf die Taufe, wie wir gehört haben, und ganz allgemein auf das Heil in Christus. Dann sind auch die, die in Christus entschlafen sind, verloren. Welche Traurigkeit und Hoffnungslosigkeit wäre das, ohne Auferstehung kein Heil. Es ist also leicht dahin zu sagen und nachzusagen: Der Herr ist auferstanden, er ist wahrhaftig auferstanden. Aber es ist ein Riesending, das wirklich zu begreifen, was da alles dranhängt. Alle Not, alle Traurigkeit, alle Finsternis dieser Welt ist tatsächlich überwunden. Entsprechend groß wäre der Verlust, wenn Jesus im Grab geblieben wäre. Was wäre das, wenn man es recht bedenkt, für eine Katastrophe gewesen? Ich denke, jetzt können wir die Traurigkeit Marias verstehen, die in das Grab schaut und ihren Herrn nicht findet. Jesus ist nicht nur tot, sondern jetzt auch noch verschwunden. Und genauso verschwunden war in dem Moment alle Hoffnung, alle Verheißung, die sie mit diesem Jesus, diesem Christus verbunden hatten. Auch wir erleben manchmal solche Situationen in unserem Leben. Manchmal ist Jesus so weit weg, so scheint es uns, dass die Sorgen und der Stress im Alltag uns ganz gefangen nehmen. Oder wenn uns so schweres Leid auferlegt ist, dass wir ihn durch den Tränenschleier gar nicht mehr sehen können. Wenn wir tief enttäuscht sind von unseren Mitmenschen, besonders wenn sie uns nahestehen oder zur Gemeinde gehören, dann schauen wir mit Maria in ein dunkles Loch und fragen uns, wo er denn hin ist. Wie schön, dass Jesus sich nicht lange verborgen hält. Maria hatte es einfach. Sie musste sich nur umdrehen und stand schon dem gegenüber, den sie so dringend gesucht hat. Uns hingegen bleiben nur lauter Gärtner, möchte man meinen. Aber immerhin, es sind besondere Gärtner, es sind die Arbeiter im Weinberg Jesu Christi. Der Auferstandene hat selber dafür gesorgt, dass wir weiterhin seine Stimme hören. Wer euch hört, der hört mich, hatte er seinen Jüngern bereits vor der Auferstehung zugesagt. Und nun sagt er, wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Es handelt sich also um den gleichen Auftrag, den die vielen Hilfsgärtner hier bekommen haben, wie der Vater vorher bereits den Obergärtner oder denjenigen gesandt hat, den Maria für den Gärtner hielt. Also genauso wie der Vater Jesus gesandt hat, sein Wort zu verkündigen, so sendet nun Jesus, der Christus, seine Arbeiter in den Weinberg. Und wer nun die Stimme Jesu hören will, der muss dorthin gehen, wo sein Wort verkündigt wird. Schließlich sollen diese Hilfsgärtner das Heil austeilen, das er selbst am Kreuz erworben hat. Welchen ihr die Sünden erlasst, denen sind sie erlassen, und welchen ihr sie behaltet, denen sind sie behalten. Welchen ihr die Sünden erlasst, denen sind sie erlassen. Was haben wir stumpfen, dummen Hilfsgärtner, das hingekriegt in der langen Kirchengeschichte, dass die Beichte für uns so ein schreckliches Ding geworden ist. Dass es uns klein macht, kaputt macht, wenn wir meinen, wir müssten unsere Sünden bekennen und uns am besten noch auspeitschen und geißeln und damit durch die Straßen rennen. Wenn man das recht bedenkt, was Jesus hier sagt, dann hat er am Ostertag dafür gesorgt, dass das, was er aus dem Grab hervorgebracht hat, tatsächlich auch die Menschen erreicht, dass ihnen diese Vergebung, die er erworben hat, zugesprochen wird. Etwas Schöneres gibt es nicht als diese österliche Beichte. Der Auferstandene sorgt selbst dafür, dass wir weiterhin seine Stimme hören. Er ist nicht weiter von uns entfernt, als das bei Maria der Fall war. Auch das vergessen wir manchmal und wir sehen ihn genauso wenig wie Maria, als sie da in das dunkle Loch schaut. Während sie noch weinte, steht er längst hinter ihr. Und uns hat er ebenfalls zugesagt, und zwar der Auferstandene: Siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. In der Osternacht haben wir es gehört. In den Gnadenmitteln, die er in seiner Kirche austeilt, ist er selber gegenwärtig. Und zwar nicht, weil sich das irgendwelche Hilfsgärtner so ausgedacht haben, sondern weil er selber es uns verheißen hat. Während wir ihn noch suchen, tritt er mitten unter uns und spricht: Friede sei mit euch. Während wir ihn noch gar nicht sehen können in unserer Trauer, ruft er uns beim Namen: Maria. Und so ist es wunderbar, wenn wir in unserem Stress, in unserer Trauer, in unserem Genervtsein, in unserer Verbitterung trotzdem den Weg in die Kirche finden. Wir dürfen all das benennen, Wir dürfen sogar unseren Frust ganz und gar rauslassen, wenn uns da irgendein Gärtner querkommt. Doch stellt euch vor, jemand könnte sehen, wie Jesus längst hinter uns steht, während wir noch unseren Frust und unsere Traurigkeit freien Lauf lassen. Es wäre eine herrlich komische Situation. Und genau das ist die Situation der Beichte. Die setzt Jesus ja ein, weil wir sie nötig haben. Weil es nur einen gibt in dieser Welt, der uns von der Sünde los und ledig sprechen kann, nämlich ihn selbst. Und da geht es gar nicht darum, dass wir uns selber kaputt machen. Es geht darum, dass Menschen tatsächlich erleben, was passiert, wenn sie mit ihrer Schuld allein bleiben und wie Schuld Menschen voneinander trennen kann. Und was passiert, wenn man niemanden hat, dem man Schuld eingestehen kann, dem man Schuld bekennen kann, dass man niemanden hat, wo man wirklich um Vergebung bitten kann, die einem dann auch in gültiger Weise zugesprochen wird. Manchmal drückt einen ja tatsächlich eine schwere Last und dann fällt es besonders schwer. Das ist nämlich auch wahr. Dann fällt es besonders schwer, die Sünden zu bekennen. Gerade wenn man an einem anderen Menschen etwas versäumt hat, was man nun vielleicht nicht wieder gut machen kann. Und dann ist es herrlich, wie der Auferstandene dabei schon längst hinter uns steht und wie er schon längst seine Arme ausgebreitet hat. Maria. Könnte das jemand sehen, hätte er es schwer, sein Lachen zu verkneifen. Wir Menschen dürfen nicht anfangen, uns unsere eigenen Theorien zu machen. Man könnte ja sagen, wozu brauche ich noch Vergebung? Warum muss ich denn ständig meine Sünden bekennen? Jesus ist doch längst auferstanden. Die Sünde hat doch keine Macht mehr. Oder wozu brauche ich noch die Predigt? Ich bin doch ein mündiger Christ. Ich habe doch längst den Heiligen Geist empfangen. Liebe Gemeinde, hier dürfen wir nicht die Traurigkeit Marias und der Emmausjünger aus den Augen verlieren, als sie so verzweifelt nach ihrem Herrn gesucht haben. Wir begegnen unserem auferstandenen Herrn Jesus Christus an den Stellen, an den Orten, wo er sich selber uns offenbart. Das ist nicht anders als bei Maria oder den Jüngern. Nur wo er sich den Jüngern offenbart hat, haben sie ihn erkannt. Und nun sagt er selber klar und deutlich, wo wir ihn nach seiner Himmelfahrt suchen und finden sollen. Heute begegnet er uns in den Mitteln, die er selber vor seiner Kreuzung, das Abendmahl, und dann als der Auferstandene nach seiner Auferstehung eingesetzt hat. Und daran hat er uns gewiesen. Wenn du diese Mittel, sein Wort, seine Sakramente wegdefinierst und durch andere Theorien ersetzt, dann schaust du dich um und merkst plötzlich, dass du keinen Christus mehr hast. Da fangen Maria und die Emmausjünger wieder an zu trauern und tief betrübt nach ihrem Herrn zu suchen. Darum lauf dorthin, wohin Jesus seine Jünger beschieden hatte. Lauf dorthin, wo ihr ihn finden werdet. Gottesdienst feiern heißt, dass das Osterfest nun auch unsere, auch eure Herzen erreicht, weil ihr dort seine Stimme hört, die euch beim Namen ruft, Maria. Was ist denn der Grund, dass wir nicht mehr am Sabbat Gottesdienst feiern? Wir feiern Sonntag für Sonntag die Auferstehung, eben am Tag der Auferstehung. Gottesdienst feiern heißt, dass all das auch für euch Wirklichkeit wird, was Jesus an Heil und Leben aus dem Grab hervorgebracht hat. Hier teilt er es aus. Gottesdienst feiern heißt, dass der auferstandene Herr Jesus Christus alles tut, um eure Herzen fröhlich zu machen. Nur weil es hier bei uns, und das können wir wirklich und müssen wir wirklich eingestehen, häufig noch sehr irdisch und sehr menschlich zugeht, deshalb können wir es häufig nicht erkennen. Weil uns die Trauer die Sicht nimmt, können wir es manchmal nicht sehen. Doch wie gut, dass er dann trotzdem bereits hinter uns steht. Manchmal geht es recht schnell, manchmal ist die Leitung auch etwas länger. Aber dann spricht er dieses eine Wort, Maria. Und dann wird es auch bei uns Ostern. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.